SRF 2 Kultur.
Das passt nicht ganz in das ungetrübte Bild, das wir von Anne Franks Vermächtnis haben. Zwischen der Amsterdamer Anne Frank Stiftung und dem Basler Anne Frank Fonds hat es in den letzten Monaten ziemlich geknirscht. Streitpunkt war ein Archiv mit 25.000 Dokumenten, das die Basler von den Amsterdamern nach einer Leihgabe zurückhaben wollten. Nur ein Gericht konnte eine Klärung herbeiführen und der Richter entschied, dass die Dokumente zurück in die Schweiz müssten, wo Anne Franks Vater Otto sich nach dem Krieg niedergelassen hatte. David Vogel hat sich darüber mit Yves Kugelmann über den Disput unterhalten. Kugelmann, der im Stiftungsrat des Anne Frank Fonds sitzt, befand sich heute Nachmittag immer noch in Amsterdam in einer eher lauten Hotellobby.
Yves Kugelmann, Sie erhalten von der Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam insgesamt 25.000 Dokumente zurück. Warum wollten Sie dieses Archiv nach Basel zurückholen zum Anne-Frank-Fonds?
Das waren die historischen Dokumente, die wir im Jahre 2007 als Leihgabe nach Amsterdam gegeben haben. Und Leihgaben sind natürlich naturgemäß Dokumente, die man wieder zurückerhält. Wir haben die ausgeliehen unter anderem zur Nutzung für das Anne-Frank-Museum im Rahmen von Ausstellungen. Aber es ist ganz klar, dass Eigentum natürlich wieder zurück muss.
Auf dem Papier liest man Anne Frank Fonds, Anne Frank Stiftung. Da kann man sich nicht gerade vorstellen, dass diese Beziehung dermaßen konfliktbelastet ist. Warum unbedingt dieser Gang vor dem Richter?
Nun, die Ausgangslage muss vielleicht zuerst erklärt werden. Der Anne Frank Fonds wurde 1963 von Otto Frank, dem Vater von Anne Frank, gegründet und danach als Universalerbe eingesetzt. Das ist die einzige von ihm gegründete Anne Frank Organisation. Das heißt, diese verschiedenen Organisationen operieren auf verschiedenen Ebenen. Es gibt weltweit sehr viele Anne Frank Organisationen. Das Museum ist natürlich eine wichtige darunter. Der Grund, weshalb wir letztlich vor Gericht gegangen sind, ist eigentlich ein einfacher. Nachdem die Eigentümerschaft unbestritten ist dieser Dokumente und diese nach Kündigung der Leihgabe nicht zurückerstattet wurden, gab es nach vielen Verhandlungen, die wir geführt haben, eigentlich keine andere Lösung mehr. Die Gegenseite blieb stur, wollte das nicht aushändigen und somit hatten wir gar keine andere Möglichkeit. Als Willensverstrecker von Otto Frank müssen wir ja auch diese Dokumente zu uns zurückholen und darum kümmern.
Was geschieht nun konkret mit den 25.000 Dokumenten?
Nun, der Grund, weshalb wir überhaupt die Leihgabe gekündigt haben, war natürlich, weil wir mit diesen Dokumenten arbeiten wollen. Wir erschließen die Archive. Wir haben beschlossen, dass wir auch die Archive der ganzen Familie und des Anne-Frank-Fonds zusammenführen werden. Und im Rahmen dessen werden wir die wissenschaftliche Arbeit und auch die öffentliche Zugänglichkeit weiterhin bearbeiten. Und das ist eigentlich unser Hauptziel.
Und was passiert da konkret?
Konkret muss man diese Dokumente sichten, erschließen, man muss die Kontexte wiederherstellen, sie in einen größeren historischen Kontext auch stellen können. Es wird sicher noch ein paar Forschungsarbeiten geben, die damit betraut sein werden. Und im letzten Fall gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere Publikation, die auf diese Dokumente referieren wird. Das wissen wir im Detail noch nicht. Wir müssen jetzt nochmals uns über die Bücher machen. Es ist doch schon lange her, seitdem wir zuletzt mit diesen Dokumenten gearbeitet haben.
Das langfristige Ziel hieß es mal, dass die Dokumente und weitere Objekte nicht in Basel bleiben, sondern dass sie nach Frankfurt gehen, in den Neubau des Jüdischen Museums. Bleibt das so und was für Pläne haben Sie da konkret im Hinterkopf?
Das ist richtig. Es ist geplant, dass ein Teil des Archives im Familie-Frank-Zentrum eingelagert werden wird. Dieses geht im Jahre 2015 auf. Der Anne-Frank-Fonds hat sich vor die Frage gestellt gesehen, was er mit seinen Archiven langfristig machen wird. Und nachdem er beschlossen hat, dass die Archive der Familie und des Anne-Frank-Fonds in Basel zusammengeführt werden und auch zusammenbleiben sollen, hat man eigentlich die Standortfrage angeschaut und sich letztlich für die Stadt Frankfurt auf diesem universitären Level entschieden, zusammen mit dem Jüdischen Museum ein solches Zentrum zu gründen.
Warum Frankfurt, nicht Basel?
Zum einen ist natürlich die Familie Frank aus Frankfurt. Die haben eine 400-jährige Familiengeschichte dort, bis sie dann ins Exil gehen mussten aufgrund des Ersten und Zweiten Weltkrieges nach Amsterdam, Paris, London oder eben auch Basel. Basel wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber letzten Endes haben wir gedacht, es macht mehr Sinn in einem jüdischen Museum mit dieser Dimension und Größe. Das ist ein öffentliches jüdisches Museum, das der Stadt gehört. Es macht also Sinn, in diesem Rahmen diese Dokumente einzulagern und danach zu bewirtschaften mit einem ganzen wissenschaftlichen Apparat, der dazugehört. Immerhin ist das Fritz-Bauer-Institut assoziiert und das ist eine renommierte Holocaust-Forschungsstätte.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon David Vogel. Der frühere Chefredaktor des Spiegel, Matthias Müller von Blumenkron, geht zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das teilte die Zeitung mit. Demnach übernimmt Müller von Blumenkron ab Oktober die Verantwortung für die Weiterentwicklung sämtlicher digitaler Angebote der FAZ. Matthias Müller von Blumenkron war 2008 mit Georg Mascolo zum Spiegel-Chefredaktor ernannt worden, zuständig für digitale Produkte. Im April wurden die beiden wegen eines Streits um die strategische Ausrichtung beim Magazin abberufen. Prominente Musiker wie der Dirigent Daniel Barenboim oder die Geigerin Julia Fischer haben sich in einem offenen Brief an die Zollbehörden gewandt. Darin kritisieren sie die umständlichen und bürokratischen Bestimmungen beim Grenzübergang. Musikerkollegen würden regelmäßig am Zoll festgehalten und ihre Instrumente beschlagnahmt werden. Nach Angaben der Künstler werden für die Ein- und Ausfuhr beruflich genutzter Instrumente Bürgschaften in Höhe von 30% des Instrumentenwerts verlangt. Dies sei eine erhebliche Belastung. Die Musiker fordern nun im Brief ein vereinfachtes Zollverfahren.
Eine gepflegte Altstadt unter Wasser. Die Bilder von Halle gingen um die Welt. Der ostdeutschen Stadt bescherte das Hochwasser der Saale Pegelstände bis zu 8 Metern. Die prestigeträchtigen Händel-Festspiele Anfang Juni wurden abgesagt und scheinen nun vor dem Ruin zu stehen. Die Fortführung des Festivals 2014 jedenfalls ist gefährdet. Ich habe Theo Lies vom Mitteldeutschen Rundfunk nach den Gründen für das Desaster gefragt.
Ja, zunächst eine reine Bilanz. Da stehen auf der einen Seite Forderungen aus den abgeschlossenen Verträgen, Verträgen mit Künstlern aus aller Welt. Immerhin sind ja hier an den 10 Festivaltagen normalerweise 1500 Protagonisten auf den Bühnen. Es sind aber Verträge mit Dienstleistern rund um so ein Festival, Hoteliers, Bühnenbauer, ja, Spezialtransportfirmen für historische Instrumente, Klavierstimmer, Taxis, Dolmetscher, Servicepersonal, Werbeagenturen. Alles in allem macht das etwa 2 Millionen Euro aus. Davon sind aber nur 1,1 Millionen sicher finanziert. Das sind nämlich die Zuschüsse aus den öffentlichen Kassen und die sollen auch trotz abgesagter Festspiele gezahlt werden. Bleibt also noch ein Loch von knapp 800.000-900.000 Euro. Ja, der sollte eigentlich über den Ticketverkauf und über Sponsoren gedeckt werden. Und ja, der fällt ja nun weg. Und dieser Brocken, der liegt nun vor dieser Stiftung Händelhaus, die diese Händelfestspiele organisieren und veranstalten. Und mit so einer Bürde, da lassen sich künftige Verträge natürlich schlecht unterschreiben. Genau das muss man aber jetzt in den nächsten Wochen machen. Ansonsten sind die großen Namen in der Welt nicht mehr zu buchen. Und deshalb auch der Hilferuf der Festspiele an die Künstler, und auch an die Besucher auf Teile ihrer berechtigten Forderungen zu verzichten. Wie weit das Früchte getragen hat, das konnte mir heute der Festivalleiter noch nicht sagen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen darüber genauer Bescheid weiß.
Die Festspiele, die sind also abgesagt. Es wird Kritik laut, das sei vorschnell geschehen. Die Frankfurter Allgemeine spricht gar von einer krassen politischen Fehlentscheidung. Ist an der Kritik was dran, Theo Lies?
Naja, zum Zeitpunkt der Absage, da stand allen das Wasser bis zum Hals, im wörtlichen Sinne auch. Die Innenstadt, die lief voll, die Händelhalle, der Ort also, wo die Eröffnung auch stattfinden sollte, die festliche mit über 1000 Plätzen. Da türmten sich die Sandsäcke, die Keller ringsrum, die liefen voll, die ersten Straßenzüge, die verwandelten diesen Teil von Halle schon in einen kleinen Venedig. Und das hat man 2 Tage vor Beginn der Festspiele, die hätten am 6. beginnen sollen, 6. Juni. Am 4. Juni zog man also die Reißleine am Abend. Es ist nachvollziehbar, verständlich, dass das zu diesem Zeitpunkt so getan worden ist. Die Kulturtreibenden der Stadt, die haben dann dem Oberbürgermeister vorgeworfen, nicht gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wenn schon so eine drastische Maßnahme ist, zu sehen, was in den kommenden Tagen zu retten wäre. Veranstaltungen, Produktionen, Gastspiele hätte man verlegen können, hätte man retten können. Aber wahrscheinlich auch deswegen der Oberbürgermeister und die Kulturtragenden, die Intendanten, die liegen derzeit verquer. Man streitet sich, man spricht nicht miteinander. Es geht um Geld, es geht aber auch um ein fehlendes Bekenntnis, eine fehlende Partnerschaft. Und genau das aber klagen die Kulturschaffenden ein, gerade jetzt in Zeiten, wo sich der Süden Sachsen-Anhalts gegen wirklich angedrohte erhebliche Kürzungen, die künftig von der Landesregierung ausgesprochen werden sollen, zu Wehr setzen kann.
Sie sagen, es hapert eben an der Zusammenarbeit von Politik und von Kulturveranstaltern. Welche Häuser sind denn betroffen von den Schließungen?
Das ist ja das Problem. Eigentlich eine Schließung selber wird ja nicht angeordnet. Eine Schließung selber ergibt sich letztendlich aus dem Problem, kein Geld zu zahlen. Also die öffentliche Hand, wenn die sich zurückzieht. Und genau das hat man getan. Man hat also einen Kulturetat, einen Kunstetat, der in Sachsen-Anhalt 50 Millionen Euro im Jahr betrifft. Den will man um 7 Millionen reduzieren. Und die will man ausschließlich im Süden des Landes reduzieren. Also zwei Theater wie Halle und Dessau sollen mehr als 2 Millionen Euro weniger bekommen. Und für ein drittes Theater in der Lutherstadt Eisleben, da soll der gesamte Zuschuss eingefroren werden. Die sollen gar nichts mehr bekommen. Und das hieße ja wirklich in der Tat der Tod dieses Theaters, das sich seit 20 Jahren sehr erfolgreich, sehr einfallsreich gegen Schließung wehrt. Ja, andere Geldquellen sind in dieser strukturschwachen Mansfeld-Region nicht in Sicht. Das war früher Bergbauregion, da ist nichts mehr davon übrig geblieben. Ja, die haben sich jetzt zusammengesetzt und wollen wenigstens für die nächsten Jahre das doch retten, haben noch Geld aufgetrieben, ein paar Städte. Aber das ist schon sehr schwierig. Und in Halle, wenn wir den Blick nochmal und damit den Bogen zu den Händelfestspielen sehen, der größte Brocken hier ist die Staatskapelle, die wurde erst vor 5 Jahren aus 2 Orchestern zusammengeschlossen. Da drin ist das Händelfestspielorchester, ein besonderes Spezialensemble mit historischen Instrumenten. Mittwoch Wagner im Orchestergraben, Freitag Händel auf der Konzertbühne, gehört dort zum Alltag. Und das würde sozusagen für dieses Händelfestspielorchester würde wahrscheinlich dann der letzte Vorhang fallen.
Das Hochwasser in Mitteleuropa von Anfang Juni hat enorme Schäden hinterlassen. Die Kosten gehen in die Milliarden. Das Hochwasser hat aber auch seine guten Seiten. Es hat nämlich fremde Menschen zusammengebracht. Buchstäblich beim Sandsäckeschleppen sind Freundschaften entstanden und kreative Ideen gewachsen. In Dresden zum Beispiel werden seit neuestem Solidaritätstaschen verkauft. Diese Taschen werden aus den nicht mehr gebrauchten Sandsäcken des deutschen Zivilschutzes THW genäht. Heike Schwarze hat das Nähatelier in Dresden besucht.
Also ich finde es schön zu erleben, dass diese Hilfsbereitschaft während der Flut nicht einfach nur aufhört, weil es jetzt gerade aktuell gar keine Not mehr gibt, also zumindest nicht hier in Dresden, sondern dass darüber hinaus noch nachgedacht wird, wie können wir gemeinschaftlich eigentlich an einem großen Ziel arbeiten.
Helfen, wo es eben geht und jeder dort, wo er kann. Christina vom Luisen-Nähkombinat in der Dresdner Luisenstraße hat selbst zur Flut Sandsäcke gefüllt und im Reißverschlussverfahren auf die Dämme gebracht. Seit Freitag ist ihr Ladenatelier eine Nähstation für die Spendenaktion Alles Jute Dresden.
Wir haben genau so einen Raum, der immer extra für solche Initiativen freigehalten wird oder eben für Workshops zum Selbermachen, für Handarbeitskreise. Und da haben wir jetzt hier Tag und Nacht losgelegt.
Micha steht zwischen Nähstraße und Zuschneidetisch.
Das ist der typische THW-Sandsack, er hat die Maße 60x30.
Im noch ungewaschenen Zustand, denn meist geht er nach der Wäsche noch ein.
Also das Erste, was passiert, ist natürlich, dass man die Säcke wäscht, weil Sand war definitiv drin. Das macht man per Hand am besten. Dann werden die durch die Waschmaschine gejagt, wie die Buntwäsche sonst auch. Und danach schneiden wir das Innenfutter zurecht. Das wird separat erstmal zusammengenäht. Oben an der Kante vom Sack kommt dann das Innenfutter dran. Das wird umgestülpt und auch vernäht. Dann kommt noch der Tragegurt dran, den man auch verstellen kann. Und dann ist der Sack fertig.
Vor 2 Wochen noch gingen sie von Hand zu Hand. Mühevoll mit Sand gefüllt, die kleinen Helfer gegen die große Flut. Jetzt entstehen daraus Tragetaschen. Benjamin, eigentlich Geschichtsstudent, derzeit PR-Mann für Alles Jute Dresden.
Dann haben uns Leute angeschrieben, die Lust haben, uns zu helfen und auch nähen können. Noch nicht genug, also wir brauchen immer noch Leute, die Lust haben, herzukommen und zu nähen. Die Nähmaschinen stehen da, Stoffe sind da, kann eigentlich jeder, der möchte, hierher kommen und es geht los.
Einzigartige Jutebeutel für eine einzigartige Aktion. Spendenbeitrag 8,76 Euro.
Ja, es sind 8,76 Euro, da der LP-Gestand im Juni 8,76 Meter waren. Gerne auch mehr, also für die Leute, die mehr geben möchten, können das gerne auch tun. Die meisten, die bisher da waren, geben 10er bis 20 Euro so für die Tasche. Ist natürlich trotzdem noch unter Wert, aber das erschien uns sinnvoll. Deswegen haben wir es auch limitiert auf 876 Taschen. Die Zahl zieht sich halt so überall durch.
Gerade hängt Christina wieder eine Jute-Tasche mit blauen Streublümchen ins große Schaufenster vom Luisen-Näh-Kombinat.
Heute sind schon wieder 5 verkauft worden. Die sind gerade frisch produziert, am Werk sozusagen. Und gerade läuft praktisch nur noch Werkstattverkauf ab, weil wir ungefähr so viel Taschen, wir produzieren auch sofort, uns aus den Händen gerissen werden.
Und eine Käuferin findet sich auch gleich ein.
Also kannst du mir gerne mal in den nächsten Tagen hier vorbeikommen. Im Moment habe ich
noch Okay, also die sind jetzt noch nicht so extrem, dass die dann morgen ausverkauft sind im Internet. Nee,
also am Donnerstag oder so online.
Okay,
also.
Na, dann kommen wir.
Die Gruppe von Alles Jute Dresden ist in kaum einer Woche auf 7 Leute und unzählige Helfer angewachsen. Und mit ihnen auch die Facebook-Seite.
Wir haben eine Facebook-Seite aufgebaut, die kam innerhalb von wenigen Stunden gleich mal auf 300 Leute und jetzt sind wir inzwischen bei 2000 Stand heute und auch dementsprechend viele Anfragen und auch viele Hilfsangebote an uns. So, die sagen, braucht ihr Sandsäcke, braucht ihr Gurte, braucht ihr Näherinnen und Näher? Das kommt jetzt alles so zustande.
876 Dresdner Sandsäcke, umgenäht zu Tragetaschen. Bei Alles Jute Dresden freut man sich über diesen kleinen Triumph gegen die Naturgewalten und das symbolische Zeichen für mehr Solidarität und Gemeinschaft. Nicht nur zu Flutzeiten.
Also ich nehme die dort.
Unterdessen kann man getrost von der Causa Surkamp sprechen. Der Machtkampf zwischen Surkamp-Verlagschefin Ulla Unseld-Berkewitsch und dem Minderheiteneigner Hans Barlach schreibt seit Monaten Schlagzeilen und beschäftigt diverse Gerichte. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Derzeitiger Stand: Surkamp ließ sich unter eine Art Schutzschirm stellen, um vor Barlachs Geldforderungen geschützt zu sein. 2,2 Millionen Euro stehen laut Gerichtsentscheid Hans Barlach zu. Würde der Verlag zahlen, wäre er überschuldet, darum der Schutzschirm. Doch jetzt macht Barlach einen Rückzieher. Er ließ verlauten, er wolle das Geld gar nicht. Die Causa Surkamp bleibt spannend und sie bleibt kompliziert. Elinor Landmann hat versucht, die Fäden zu entwirren, gemeinsam mit Literaturredaktor Rainer Schaper.
Rainer Schaper, Surkamp-Miteigentümer Hans Barlach will jetzt erstmal auf diese Gewinnausschüttung verzichten. Was soll das?
Das klingt überraschend tatsächlich. Das ist auch überraschend, aber es folgt den Interessen von Hans Barlach. Denn er hat gemerkt, dass dieses Schutzschirmverfahren, was jetzt am Laufen ist, gegen seine Interessen geht. Es wurde ziemlich schnell klar, dass dieses Schutzschirmverfahren seine Interessen am Ende, seine Mitbestimmungsmöglichkeiten als Miteigner bei Surkamp deutlich beschränken würde. Im Verlauf dieses Verfahrens wird er zunehmend sukzessive zu einem Gläubiger unter vielen anderen, hat überhaupt nicht mehr diese Einflussnahme, wie er es noch in der Situation hatte, bis dieses Schutzschirmverfahren angestrengt wurde. Also, was soll das? Das ist ein Versuch von Hans Barlach, das eigentlich von ihm selber mal angestoßene Verfahren jetzt noch in letzter Minute wieder zu sistieren.
Also geht es Hans Barlach nicht unbedingt darum, seine Schulden in Sicherheit zu bringen? Es geht nicht um Geld, sondern es geht um Mitbestimmung im Verlag.
Es geht um Mitbestimmung, es geht um Macht und um nichts anderes. Natürlich will Hans Barlach auch Geld sehen. Das ist immer sein Interesse gewesen. Aber schon längst geht es Hans Barlach weniger darum, die Rendite zu optimieren, das möglichst Größte rauszuholen, sondern vor allen Dingen den eigenen Einfluss im Verlag auf die Geschäftsleitung, der als Geschäftsleiter gar nicht angehört. Er ist Miteigentümer und nicht in der Geschäftsleitung vertreten. Dort sitzt Ulla Unseld-Berkewitsch mit ihren Mehrheitsanteilen in der Geschäftsleitung. Es geht, Hans Barlach ging und geht ihm darum, diese Geschäftsleitung loszuwerden und zu einer neuen zu kommen und dann durchaus im Verlag zu bleiben und weiter oder dann erst unter anderen Vorzeichen auch Geld aus dem Verlag herauszuziehen.
Fassen wir kurz zusammen. Hans Barlach nimmt Abstand von seiner Forderung, die 2,2 Millionen Euro, die ihm laut Gericht zustünden. Er sagt jetzt, er will sie nicht. Es geht darum, langfristig seine Interessen zu wahren, um eben im Verlagsgeschäft mitzuentscheiden. Wie geht es denn jetzt weiter bei Surkamp?
Sein Ziel, und so sollte es nach Sicht von Barlach weitergehen, ist, dass dieses Schutzschirmverfahren, das ist das Entscheidende, was ihm und seinen Anwälten natürlich jetzt in den letzten Wochen und Tagen offensichtlich sehr klar geworden ist, dieses Schutzschirmverfahren schädigt seine Interessen. Es soll weg. Es soll also wieder Status quo ante erreicht werden. Der Verlag hatte inzwischen auch reagiert auf die neuerliche Intervention Barlas und gesagt, das Verfahren läuft und ist nicht mehr rückholbar. Und soweit ich es einschätze, scheint es so zu sein, es geht so weiter mit dem Schutzschirmverfahren, weil offenbar inzwischen ein Gläubigerausschuss gebildet worden ist. Und wenn, bin kein Jurist, aber soweit ich mich habe informieren lassen, ist dann tatsächlich eine Frist, um dieses Verfahren von dem Grunde nach wieder rückabzuwickeln, ist eine Frist in der Tat verstrichen und das Verfahren läuft. Und dann geht es auf die Frage, wie jetzt weiter so kommt. Es geht erstmal mit dem Schutzschirmverfahren weiter, also mit dieser geschirmten Insolvenz.
Das wäre Zwischenstand 1:0 für Ulla Unseld-Berkevic.
Das wäre Zwischenstand definitiv 1:0 für Ulla Unseld-Berkevic.
Jetzt mit dem Suhrkamp-Verlag steht ja ein Verlag auf dem Spiel, der deutsche Literaturgeschichte geschrieben hat. Die Öffentlichkeit, so nehme ich das wahr, spricht sich immer wieder aus für den Erhalt dieses Verlags. Ist dieser Erhalt des Verlags eigentlich noch Option?
Das ist es. Natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse, dass ein so renommierter, so wichtiger Verlag für das deutsche Kulturleben insgesamt, dass dieser Verlag weiter existiert. Und das muss man sagen, natürlich gibt es diese Option. Dieser Verlag ist ja nicht wirklich pleite. Er ist ja nicht sozusagen so, dass man von vornherein sagen muss, hier geht nichts mehr, hier werden keine Bücher mehr verkauft, hier wird kein Geld mehr verdient. Dem ist nicht so. Also der Verlag verdient heute, wenn ich das richtig sehe, weniger als noch zu Zeiten Unwelt, aber verdient, wie gesagt, immer noch Geld. Und die Frage ist sozusagen, wie man in der Geschäftsleitung mit diesem Verlag umgeht, um sowohl das eine zu tun, nämlich gute Bücher zu machen, als auch das andere nicht zu lassen, nämlich auch an Anteilseignergewinne auszuschütten. Beides ist durchaus möglich. Wenn es nicht diesen Machtkampf im Hause gäbe, wäre das sicher im Grundsatz nicht ausgeschlossen. Und unterliegt jetzt dieser Prüfung im Schutzschirmverfahren.
Wandern. Dieses Wochenende ist das wohl nicht so angesagt. Zumindest der Norden wird sich mit Regen und kühlen Temperaturen abfinden müssen. Wer im Trockenen bleiben und mit den Füßen hoch trotzdem ein paar Bergtouren machen möchte, dem sei das Buch «Einen schweren Schuh hatte ich gewählt» empfohlen. 17 Autorinnen und Autoren erzählen da von ihren Wanderungen rund ums Walliser Leukerwart. Monika Scherer ist ihnen lesend gefolgt.
Arno Kamenisch, Judith Herrmann, Peter Weber, Monique Schwitter, Michael Schischkin. Klingende Namen gehören zur illustren Wandergruppe. 17 insgesamt, 9 Autorinnen und 8 Autoren. 11 kommen aus der Schweiz, je 2 aus Deutschland, Österreich und der ehemaligen Sowjetunion. Alle hatten dieselben Spielregeln. Wanderschuhe anziehen, eine Route wählen, losmarschieren und anschließend eine Geschichte abliefern. Umfang rund 10 Seiten. Entstanden sind 17 völlig unterschiedliche Wandertexte. In 13 agierte ein Ich-Erzähler. Zum Beispiel bei Judith Herrmann. Die deutsche Erfolgsautorin besteigt den Gemmi-Pass, 2314 Meter über Meer, und lässt uns teilnehmen an einer aufkeimenden und dann doch verpassten Liebesgeschichte. Das ist geheimnisvoll. Gerne wüsste man mehr. Die Schweizerin Monique Schwitter wiederum wagt sich mit Mann, Hund und 2 Söhnen in den Pfienwald, den Urwald des Wallis, und wird von ihrer eigenen Fantasie herausgefordert. Und Michael Schischkin, der Russe mit Wohnsitz in der Schweiz, wandert in Gedanken an seinen Vater, der im Krieg ein U-Boot-Matrose war und so den Tod seines Bruders rächen wollte. Das, muss man sagen, ist berührend, persönlich. Aber warum Schischkin ausgerechnet den Leukerbart diese Erinnerungen ereilen, bleibt dann doch etwas zufällig. Die Autorenschaft, das darf man sagen, gibt viel Privates preis in diesem Lesebuch mit 17 Wanderrouten. Von der anspruchsvollen 2-tägigen Bergtour bis zum einfachen Spaziergang. Und wir erfahren in den Geschichten viel Historisches. Rainer Maria Rilke und dem Rilkeweg zum Beispiel sind gleich 2 Geschichten gewidmet. Und die Albinenleitern, diese halsbrecherischen Holzleitern, die man nur mit großem Mut passieren kann, sie sind Schauplatz in 3 Texten, auch einem von Christoph Simon. Der Berner schickt einen Dichter und dessen Übersetzer bei Tagesanbruch und wohlgemerkt nach einer durchzechten Nacht über die Albinenleitern hinunter ins Tal. Das ist höchst amüsant und geistreich. Überhaupt überzeugen mehrheitlich jene Geschichten, in denen die Schreibenden ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Bei der Lyrikerin Nora Gomringer darf ein Hermelin philosophische Einsichten preisgeben. Und die beiden Schweizer Autoren Arno Gamenisch und Urs Mannhardt haben Spaß daran, ein Ehepaar respektive ein Liebespaar auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen, irgendwo da oben in den Bergen. So kann man dieses Lesebuch all jenen empfehlen, für die Wandern weit mehr ist, als einen Hügel hinauf und wieder hinunter zu kraxeln. Und zudem knüpft es an eine lange Tradition. Leukerbad und seine steilen Berge sind seit jeher ein beliebter Erholungsraum für sonnenverarmte Schreibtischtäter. Goethe, Jules Verne, Mark Twain oder Guy de Maupassant, sie alle haben das Wallis literarisch gepriesen. Und jetzt ist also die nächste Generation an der Reihe. Und die heißt Gamenisch, Hermann, Weber, Schwitter oder Schischkin.
Einen schweren Schuh hatte ich gewählt, als das Lesebuch mit 17 Texten rund ums Wandern. Am Sonntag ist in Leukerbad die Buchvernissage und übermorgen Samstag können Sie dort eine literarische Wanderung machen mit Peter Weber, Rolf Hermann, Urs Mannhardt und leider einigen Regenschauern.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.